Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Caroline Kruse.
Beruf?
Geschäftsführerin und Mobilitätsberaterin.
Heimatort?
Paderborn.
Mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
Fahrrad.
Plan A oder Plan F?
Plan F.
Ampel oder ampelfrei?
Ampelfrei.
Holland oder Belgien?
Holland.
Steht da Tropfen oder mit Wumms?
Steht da Tropfen.
Caroline, welches Rad hast du in der letzten Zeit wohin genommen?
Ich nutze eigentlich immer mein Gravelbike und damit fahre ich eigentlich überall hin. Es ist tauglich für Stadt oder auch kleinere Trips ins Aus. Ja, einfach um Berlin herum. Genau, ist aber super praktisch in der Stadt und auch im Winter hat Licht und alles und ist trotzdem super leicht.
Das klingt hervorragend. Ich habe ein kleines Problem mit dir, eigentlich ein großes, weil ich einfach nicht weiß, wo ich anfangen soll. Du bist so ein Mobilitätstausendsasser und beschäftigst dich so umfassend mit dem Thema, dass ich gar nicht genau wusste, wo ich anfangen soll. Plus ist es ja auch ein sehr multidisziplinäres Feld, das du bearbeitest. Ich zähle es einfach mal auf. Also du bist Verkehrswissenschaftlerin. Du hast an der TU Berlin zum Thema Mobilität geforscht. Du hast dich ehrenamtlich, zivilgesellschaftlich eingebracht. Du bist Auditorin und Beraterin beim ADFC-Programm Fahrradfreundliche Arbeitgeber. Mhm. Und du bist Geschäftsführerin von Fair Spaces, mit dem ihr Kommunen auf dem Weg zur ganzheitlichen, nachhaltigen Mobilität unterstützt. Also für mich wirklich ein großes Problem, da irgendwie wo einzuhaken. Deswegen dachte ich mir, frage ich dich am Anfang, was war für dich überhaupt der Anlass, in den Mobilitätsbereich einzusteigen?
Ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon häufiger gefragt. Und vermutlich ist es einfach, dass die sichere Mobilität für mich selber schon so einen ganz großen Freiheitsfaktor hat. Einen Faktor in die Selbstständigkeit und dass es so ein großer Wert ist, dies zu haben und sich so bewegen zu können und so seine Ziele zu erreichen und die Bedürfnisse, die man so hat am Tag, in der Woche auch erledigen zu können, dass ich gesagt habe, das muss irgendwie für alle gut nutzbar sein und das natürlich, ja, klimaschonend, weil das ist natürlich total wichtig heutzutage.
Ja, das Letztere ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten könnte man ja auch sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Also ich möchte bitte mein Auto behalten und mit dem alle 500 Meter zurücklegen bis zum nächsten Bäcker. Aber bei dir bezieht sich es eben auf die nachhaltige Mobilität. Wo und wie hast du dich zivilgesellschaftlich eingebracht?
Verschiedensten Punkten, aber wenn wir irgendwie in die Mobilität schauen, dann war das ganz früh beim Fahrradnetzwerk Fahrradfreundliches Neukölln hier in Berlin. Das ging so zeitgleich oder ein bisschen früher los, wie der Volksentscheid Fahrrad und woraus nachher das Mobilitätsgesetz ja erwachsen ist. Und dort habe ich mich einfach als Bürgerin erstmal engagiert, weil ich dort zwar auch beruflich schon aktiv war in dem Bereich, ich aber auch gesehen habe, irgendwie geht es hier nicht so richtig vorwärts und ich einfach mal verstehen wollte, warum und und dann auch viel mehr mich noch in dieses Kommunale dann reinbegeben habe, in diese Politik und diese Möglichkeiten des Zivilgesellschaftlichen dann gelernt habe und einfach auch mit vorangetrieben habe.
Was hast du da speziell gelernt bei diesen Grassroots-Arbeiten?
Ja, dass es total wichtig ist, für Politik und Verwaltung einfach zu sehen, dass es da eine bestimmte Menschenmasse ist, die eine Veränderung möchte, die gerade vielleicht sich nicht so mobil fühlen, aufgrund von Einschränkungen in der Infrastruktur, in der Sicherheit. Und dass denen einfach auch, dass es auch was bringt, es denen vor Augen zu führen und auch die Möglichkeiten, ja, unserer Demokratie da nutzen zu können und dadurch dann auch was bewirken.
Wird man denn gesehen? Ist das tatsächlich so? Oder ich weiß nicht, man hat ja manchmal das Gefühl, jetzt gerade wieder nach dem Mobilitätsgipfel, dass wir nicht wirklich eine Rolle spielen als aktive Mobilitätsmenschen.
Klar, Bundesebene ist, glaube ich, schon auch nochmal was anderes derzeit auch mit dem Ministerium und auch schon lang geführten Ministerien, die wir so hatten. Wenn wir uns aber auf die Kommunalpolitik schauen, die sich auch die Probleme direkt vor Ort sehen und wirklich für ihre Bürgerinnen ja vor Ort dann halt auch ja Politik und Politik machen oder halt auch direkt arbeiten, die haben einen ganz anderen Bezug dazu. Und häufig müssen sich ja selber die Städte diesen Herausforderungen, die sie ja haben, stellen. Also, dass es Zuwachs an PKWs gibt, noch immer in den Städten, dass dadurch viel mehr Stau ist, dadurch Krankenwagen nicht gut durchkommen. Und das ist ja auch etwas, wo sie tatsächlich auch aktiv sehen, dass es ein Problem ist. Und ich glaube, dadurch sind sie natürlich auch nahbarer zu solchen Themen.
Dann hast du an der TU gearbeitet, im Forschungsbereich. Möchtest du da ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Das war ein Projekt, ein recht großes Projekt, ein Verbundprojekt, auch noch mit der TU Dresden zusammen und unser Verbundpartner Pankow, also der Bezirk Pankow in Berlin, der sehr groß ist, der größte, bevölkerungsstärkste in Berlin. Und das geht ja so vom Prenzlauer Berg bis hoch nach Buch, was dann quasi schon grenzt an Brandenburg und dadurch ja auch schon ja sehr suburban ist. Und da ging es erstmal darum, im ersten Schritt zu sagen, okay, wie sieht denn die Mobilität der Menschen aus? Also einerseits quantitativer Natur, unsere PartnerInnen aus Dresden haben so ein bisschen Erreichbarkeitsanalysen, Umweltgerechtigkeitsanalysen, das heißt, gucken, wo ist denn die Lärm- und Luftbelastung besonders hoch? Und das auch nochmal zusammengetan mit SGB-II-Daten. Und unser Part war
insbesondere... Wofür steht SBG-2?
Also, das steht für ja quasi die ja die damaligen oder die jetzigen immer noch Hartz-IV-EmpfängerInnen, die quasi die Gelder erhalten. Genau, das vielleicht so verkürzt. Und wir haben stark qualitativ geforscht. Das bedeutet, wir haben teilnehmende Beobachtungen gemacht. Wir sind mit den Personen, die tatsächlich dort wohnen, gemeinsam irgendwie ihre alltäglichen Wege sind wir gefahren, also mit dem Fahrrad gefahren oder zu Fuß gegangen oder auch mit dem ÖPNV gefahren und haben basierend darauf Interviews gemacht mit den Personen, um einfach zu erfahren, warum denn überhaupt diese Wege genommen werden, warum das Verkehrsmittel darüber hinaus haben wir auch noch verschiedene ja, so kleine Kartierungen gemacht, Community Mappings mit Personen, die dann auch aufgezeichnet haben in der Karte, was so ihre alltäglichen Wege sind, welche Verkehrsmittel sie nutzen, warum sie nutzen, wie sie sich da wohlfühlen. Und das haben wir auch mit Kindern gemacht, mit SeniorInnen, mit Geh-Eingeschränkten, um da auch einfach vielen Personen, die eher unmobiler häufig sind, aufgrund unserer Gegebenheiten oder einfach schon per se, aufgrund ihrer Fitness, dass die dann auch berücksichtigt werden.
Menschen, die wahrscheinlich nicht so oft gefragt werden generell. Ich finde diesen Aspekt des Warums ganz interessant. Man benutzt ein gewisses Verkehrsmittel, aber warum benutzt man es denn? Und das ist ja nicht immer nur so, dass man sagt, ich fahre gerne Fahrrad, sondern es kommt ja sicherlich auch vor, dass die Menschen gesagt haben, das Fahrrad kommt für mich nicht in Frage wegen Sicherheitsgründen etc. Hast du da so Erfahrungen auch gemacht?
Ja, total. Genau. Oder bestimmte Strecken nicht mit dem Fahrrad gefahren werden, Umwege extra genommen werden, damit es sicher ist, bestimmten Tageszeiten nicht gefahren wird, wenn es zum Beispiel zu dunkel ist und eigentlich der Parkweg so der verkehrssichere ist, aber abends sich dann doch auch nicht so wohl gefühlt wird. Kinder nicht immer alle Routen mit dem Fahrrad fahren dürfen. Also das ist einfach quasi so ein bisschen da, einfach die Angst der Eltern dahinter. Und aber nicht nur, ja, oder halt auch Umwege gehen müssen, damit die quasi an der Kreuzung, wo dann einfach eine Ampelanlage ist, wo sich dann die Eltern sicher fühlen, dass das Kind dort sicher rüberkommt, dann Umwege quasi auf dem Schulweg haben. Und das sind natürlich extreme Einschränkungen, über die halt, wenn man sagt, ja, man zählt jetzt einfach nur den Verkehr und schaut, wie das sich sonst so alles ergibt, nicht herausfindet.
Jetzt hast du, glaube ich, generell auch noch mit Kindern und Jugendlichen spezifisch zusammengearbeitet oder mit ihnen gesprochen. War das Projekt auch innerhalb der TU oder war das wieder ein separates Projekt, dieses Bildungsprojekt?
Genau, das war separat. Das habe ich, ich glaube, es war so parallel zeitlich, war aber als quasi freie Selbstständige, war ich einerseits in einem Kiez, auch hier in Berlin-Neukölln, und wo wir auch immer mit Kitas zusammengearbeitet haben und Schulen und mit den Kindern Mobilitätsbildung gemacht haben. Also es ging dann um ja, so Projekttage, wo wir mit externen Dienstleistern nochmal gearbeitet, die viel mehr in dieser Pädagogik Schiene unterwegs sind, als ich oder als wir als Projektteam waren. Und ja, einfach mal zu erfahren, wie nehmen sie denn irgendwie den Lärm wahr und das auch mal zu messen. Wie fühlen sie sich denn wohl? Und ja, das war ganz interessant, weil doch ja Kinder, die besonders im Kindergartenalter, sind ja super ehrlich und haben auch noch einen ganz hohen so Gerechtigkeitssinn. Also die verstehen nicht, warum jetzt auf einmal es okay ist, dass ein Auto auf dem Fußgängerüberweg irgendwie parken darf und das halt nicht geahndet wird. Und ja, und das ist halt irgendwie spannend, weil doch häufig ja so wir es ein bisschen hinnehmen und denken so, ja, ist halt doof, aber also nicht alle, aber viele. Ne?
Ja, die Akzeptanz ist einfach da. Wir sind es mehr oder weniger gewohnt. Mhm. Und vielleicht sind die ein oder der andere von uns auch schon in Autos gesessen und wer weiß, was wir da gemacht haben.
Genau.
Aber ich finde es ganz spannend, weil es ist ein Bildungsprojekt gewesen, aber es scheint, dass ihr ihnen was mitgegeben habt, aber fast mehr von ihnen mitgenommen habt. Was erzählen die Kinder noch so? Also ich bin jetzt noch Kindergröße. Ich bin dem nie entwachsen. Ich bin relativ klein. Und ich erlebe das immer wieder, dass ich noch Probleme habe, über Autos drüber zu schauen. Die SUVs, die Busse, die hier stehen, die Vans. Es ist einfach von der Sichtbarkeit wahnsinnig gefährlich, wenn man schon allein, wenn man laufen geht und an jeder Kreuzung anhalten muss, weil man einfach gar nicht einsehen kann, was da auf der Straße passiert. Aber das muss oder ist für Kinder, ich meine, wir waren alle mal noch kleiner, ja nochmal eine größere Herausforderung. Sie sehen nichts als Autos von der Stadt, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ja, genau. Total. Also das, es gibt auch Projekte, wo dann mal, also einfach wenn sie sich sehen von der Stadt, gibt Projekte, wo dann einfach Kinder mal gemalt haben, was sie einfach sehen auf dem Weg zur Kita oder in die Schule. Und ja, die Kinder, die dann irgendwie mal zu Fuß gegangen sind, die haben auf jeden Fall mehr gesehen als welche, die jetzt im Auto sind. Also das mal hinsichtlich Sichtbarkeit. Ja, ich glaube, Kindern ist das nicht so bewusst unbedingt, weil sie ja eh klein sind, dass sie jetzt nicht irgendwie alles überall einsehen müssen. Aber dieses selbstständig irgendwo hingehen können und dürfen, ist natürlich total groß. Und dass das halt wie eine Möglichkeit ist, also sichere so ja, Schulmobilität halt zu gewährleisten, da sind die auch total stolz drauf. Und wenn man das auch mal mit denen übt, zur Schule zu gehen und auch ein paar Meter hinterherläuft, dass sie quasi alleine gehen, das finden die toll. Und da merkt man halt schon, dass dieser Drang irgendwie so zur Selbstständigkeit, zum eigenen Erkunden da ist. Und das ist ja auch ganz wichtiger irgendwie im Kindesalter.
Und wie war es bei den Jugendlichen?
Bei den Jugendlichen, ja, die waren so 14, 15, 16, mit denen wir gearbeitet haben.
Das
ist alles anders. So ein Alter, wo man vielleicht sich auch sogar auch so teilweise schon auf den Führerschein freut, aufgrund von verschiedenen Gründen.
Auch in Berlin noch? Ist das tatsächlich so?
In Berlin teilweise, kommt es ein bisschen drauf an, welchen, mit dem man da so spricht. Ich meine, das Auto ist ein sinkendes Statussymbol, aber es ist trotzdem noch ein Statussymbol. Im Land hat es natürlich auch was mit Freiheit zu tun, ganz klar. Also wir haben auch so Projektwochen auch auf dem Land gemacht. Und genau, aber in Berlin hat man oder halt auch woanders hat man mitbekommen, dass Personen, die vielleicht auch länger nicht mal Fahrrad gefahren sind oder vielleicht auch gar keins haben, es total spannend fanden, mal mit so einem E-Bike, Mountainbike zu fahren, durch darum, ja, ja, total schon gestritten habe, wer es jetzt nutzen darf. Und da hat man schon auch gemerkt, okay, das kann auch eine Art so ein Statussymbol sein. Das war auch so ein bisschen die Leitfrage des Projektes. Kann es das einnehmen? Und ja, das war, glaube ich, etwas, aber auch teilweise erschreckend, ja, wie lange viele nicht mal gefahren sind. Teilweise einfach, ja, dann man hat eine ÖPNV-Karte, Wege sind vielleicht auch nicht so weit, dann geht man die zu Fuß. Und dann ist es halt, ja, die Fahrradinfrastruktur vielleicht von klein auf ist man nicht dran gewöhnt zu fahren, weil es ist halt irgendwie unsicher. Und hat man auch kein Fahrrad mehr zu Hause, hat auch keine Möglichkeiten, es irgendwo abzustellen. Und dann haben wir natürlich ganz viele Hemmnisse und gar keinen Zugang mehr dazu.
Und dann, wenn Sie ein E-Mountainbike hätten oder ein E-Bike, dann ist da auch wieder die Frage, speziell in Berlin, wie sperre ich das ab? Wie sicher kann ich das irgendwo aufbewahren?
Genau.
Ja. Ja, also wie gesagt, du hast sehr, sehr viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt fließt das alles sicherlich in deine Arbeit bei Fair Spaces ein. Vielleicht erklärst du einfach mal, was ihr für wen tut, schrittweise.
Ja, gerne. Also wir arbeiten vor allem für Kommunen. Wenn wir nicht für Kommunen arbeiten, dann arbeiten wir eigentlich mit Lösungen für Kommunen aus. Genau, also unser Ziel ist es halt, gerechte und nachhaltige Mobilität zu schaffen, Räume dafür zu schaffen. Und da sind wir in verschiedensten Projekten aktiv. Einerseits geförderte Projekte, die auch vom Bundesministerium kommen für Digitales und Verkehr, wo wir Wissen aufbereiten, systematisieren, um dann einfach Kommunen Empfehlungen zu geben, wie sie in diesem Fall ganzheitlichen Radverkehr fördern können. Dass natürlich, wir haben jetzt ganz viel über Infrastruktur schon gesprochen, natürlich ist Infrastruktur total wichtig, aber Bildung, darüber haben wir auch gesprochen, ist ein Faktor, der einfließen kann. Oder auch Trainings, also Trainings mit erwachsenen Personen, dass die einfach auch mal wieder Fahrrad fahren. Sowie auch Kommunikation, Services, also Dienstleistungen. Das können auch Repairstationen sein in Städten, um einfach es ja so einfach zu machen. Also du kannst ja mit jedem Auto, kannst du zur nächsten Tankstelle fahren und kannst deine Reifen aufpumpen und so weiter. Und beim Fahrrad hast du das alles nicht. Und das sollte ja genauso annehmbar sein und annehmlich. Dann ist natürlich auch der Punkt so Lieferverkehr im Fahrrad, besonders in Städten natürlich ein interessanter Punkt, also auch diesen Wirtschaftsbereich. Tourismus ist natürlich auch für manche Städte ein Punkt, zu sagen, okay, dann fangen wir vielleicht auch erstmal an oder das haben wir schon und dort können wir dieses Netz ausweiten und dieses Angebot. Aber natürlich wissen wir auch, dass das Fahrrad nicht alleine stehen kann. Deswegen auch der Punkt Multimodalität und Nahmobilität ganz wichtig, also einen guten Übergang zum ÖPNV zu schaffen und zu anderen Sharing-Dienstleistungen. Sowie aber auch, dass man sagt, okay, natürlich muss ich auch irgendwie Politik und Verwaltung aufmachen. Da braucht es Beteiligung, da braucht es Evaluation, wenn wir Projekte umsetzen, um daraus auch zu lernen und neue Maßnahmen ableiten zu können. Deswegen haben wir auch ein Handlungsfeld Governance dort strukturiert. Und nicht zuletzt auch so ein Punkt Verkehrsberuhigung, was dann halt nicht nur auf das Fahrrad zieht, sondern eher darum geht, wir möchten weniger Pkw, Kfz-Verkehr haben in den Städten und dafür braucht es auch Maßnahmen durch Tempo 30, durch Einbahnstraßen, durch ja, modale Filter, so heißt das, also wenn man quasi so eine Sackgasse kreiert mitten auf einer Straße, sodass man irgendwie als zu Fuß gehende und Radfahrende noch vorbeikommen kann, aber die Durchfahrt für den Pkw nicht mehr möglich ist. Genau, das ist so eine Sache und das ist halt auch so ein bisschen unser Ansatz zu sagen, so, es ist halt irgendwie sehr verwoben, die ganzen Handlungsfelder miteinander und halt auch, und wir sind ja eine super diverse Bevölkerung und nicht jeder hat irgendwie den gleichen Punkt. Also ich habe in Projekten gearbeitet, wo wir auch Frauen, die einfach kein Fahrrad fahren konnten oder es einfach nicht mehr getraut haben, geholfen haben, die mit anderen Frauen gematcht haben. Auf einmal sind sie Fahrrad gefahren, ohne dass sich die Infrastruktur geändert hat. Ohne dass dafür irgendwie eine Repairstation errichtet worden kann. Also deswegen, es gibt sehr, sehr viele Ansätze, um wirklich zu sagen, wir können unseren Radverkehrsanteil und auch so eine Kultur, Radverkehrskultur entstehen können und eine andere Mobilitätskultur in Summe. Genau, das ist vielleicht so ein Projekt und dann sind wir bei auch Mobilitätskonzepten aktiv, wo wir uns einfach dann auch genau anschauen, okay, was ist eigentlich gerade so, wer wohnt da eigentlich, wie fahren Personen, was ist da so die Herausforderung gerade in dem Gebiet, aber das eigentlich fast immer mit einer Umfrage halt verknüpfen, also mindestens mit einer Umfrage verknüpfen, um einfach zu, abzuholen, so was sind so, bewegen sie sich denn, warum bewegen sie sich, wie sie sich bewegen, also dieses Warum dann auch wieder zu erörtern und halt aber auch so deren Ideen einzufließen und halt auch die Schwächen vielleicht in dem Gebiet, aber auch die Stärken, um dann halt einfach auch eine viel bessere Grundlage zu haben für Maßnahmen dann.
Es ist so viel. Ich sag's ja, es ist wirklich schwierig und ich weiß jetzt wieder nicht, wo ich ansetzen soll. Ich habe ein paar Fragen. Aber wenn jetzt Kommunen auf euch zukommen, haben die schon eine sehr konkrete Vorstellung oder ist es da wirklich sehr, sehr schwammig und sie schreien einfach nur Hilfe?
Nee, häufig ist es schon sehr konkret. Denn es ist einfach...
Zum Beispiel?
Ja, dass sie es halt sagt, wir möchten gerne ein Mobilitätskonzept haben und es soll die und die Leistungspunkte beinhalten, wie zum Beispiel, es soll erstmal Bestandsanalyse gemacht werden, es sollen vorhandene Daten irgendwie ausgewertet werden, neu erhoben werden, Workshops gemacht werden, nochmal eine Beteiligung mit BürgerInnen oder auch mit der Verwaltung und Politik zusammen und daraus eine Maßnahmenkatalog entstehen. Das kann halt auch mit einer Zielvorstellung erstmal anfangen, zu sagen, okay, welche Ziele haben wir denn, wohin möchten wir überhaupt, und das darauf. Manche haben das schon, manche halt nicht, aber das wissen die häufig auch. Und es ist ja so organisiert, dass es ja alles über Ausschreibungen läuft, zumindest bei größeren Projekten. Also bei ganz kleineren Projekten, da kann das natürlich auch sein, dass man mal sagt, okay, gib uns noch mal einen Workshop. Das ist natürlich etwas, was ad hoc ist, was auch ganz schnell geht. Aber was größer ist, das läuft immer über Ausschreibungen. Das ist einfach, ja, wie bei uns Vergabe einfach in Deutschland läuft, was ja auch irgendwie richtig ist. Und dadurch brauchen die natürlich auch schon eine Vorstellung, was sie dann halt möchten. Und man kann denen dann teilweise schon auch nochmal irgendwie Sachen vorstellen oder halt neue andere Optionen, wenn man halt sagt, okay, das ist nicht so sinnvoll, das haben wir auch schon getan, nicht so sinnvoll, wir schlagen lieber das vor. Aber häufig haben sie konkrete Ideen, wissen aber häufig nicht, was herauskommt und vielleicht auch nicht immer, wohin ist das eigentlich, was es eigentlich am Ende bedeutet.
Sind Sie dann überrascht? Also habt ihr so positive Aha-Erlebnisse auch?
Ja, total. Also wir hatten letztens in Hamburg einen Parkplatz und da haben wir uns einfach
einen
Parkplatz. Ja, es gab einen Parkplatz, der halt am Rande ist von diesem Bezirk.
Also eine größere Parkplatzfläche, nicht für ein Auto.
Parkplatzfläche. Mhm. Ah ja, genau. nicht nur ein Parkplatz. Eine Parkplatzfläche und ja, der halt derzeit immer noch kostenlos. Und da wollten die erstmal wissen, ja, wo parken die? Und es ging eigentlich immer so ein bisschen um, ja, das sind auf jeden Fall die Leute, die irgendwie in der Nähe wohnen und dann parken die halt dort. War aber halt nicht so. Es waren doch viele, die einfach von einem anderen Gebiet in den Bezirk kommen und dort parken und dann aber auch wieder wegfahren. Und das war irgendwie ganz spannend, weil das einfach Potenziale sind, wenn es einfach wenige Kilometer sind, dass man sagt, okay, das kann man auch irgendwie anders abfedern. Nicht jede Fahrt, aber viele Fahrten. Oder dass irgendwie, wenn es mehrere Parkplatzangebote gab, die aber halt nicht kostenfrei sind, die nicht genutzt wurden, um extra nochmal 500 Meter, 600 Meter mehr zu fahren, um dann wieder diesen Schritt 500 Meter zurück in die Stadt zu gehen, aber nur, weil es kostenlos ist. Und das sind natürlich... natürlich ist das eine Kostenfrage. Andererseits sind es aber auch irgendwie Fahrten, die induziert werden, die nicht da sein müssen und die einfach auch nicht gut sind. Ne? Also jeden Kilometer, den wir sparen können im Autoverkehr, ist ja irgendwie ein gewonnener.
Absolut. Die Parkplatzsituation ist gerade aktuell, so habe ich das Gefühl, einer der Hebel, an dem die Städte jetzt drehen werden in der nächsten Zeit, in der Monetarisierung beziehungsweise auch als Abschreckung. Wir wissen ja, dass man als Anwohner im Jahr mit ein paar hundert Euro gut dabei ist, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Genau. Aber das ist ja, steht ja für diesen großen die Flächenkonkurrenz eigentlich, in der wir stehen in der Stadt, weil ich denke, das ist auch euer zentraler Punkt, dass wir auf engen Raum so viele Bedürfnisse und so viele Befindlichkeiten haben, wie man die jongliert. Sind die Kommunen inzwischen bereit, da Abstriche zu machen für die Autolobby, gegen die Autolobby in dem Fall?
Ja, also bereit schon in Stücken. Ne? Also es ist so...
Deswegen dachte ich eher an so einzelne Parkplätze als an Parkplätze.
Ja, genau. Also in Stücken auf jeden Fall. Also einerseits, also auch mit dem Punkt, das kann man, glaube ich, dann ganz gut haben, so Sicherheit, dass man einfach an Kreuzungspunkten da darf mir eigentlich nicht geparkt werden. Trotzdem werden die halt immer zugeparkt.
Auch an Zebrastreifen, gell? Das ist auch so ein Punkt, dass man da eigentlich einen Abstand einhalten müsste.
Mhm. Ja. Genau, also es sind sehr viel häufig Abstände zu halten oder wo Lieferzonen sind, die auch nicht zu beparken, wird häufig alles nicht getan. Und deswegen da einfach auch zu gucken, okay, dann haben wir dort einfach jetzt Fahrradabstellplätze, weil das erübrigt. Trotzdem ist immer noch die Möglichkeit, auch wenn da Fahrräder stehen, dass man da die Sichtbarkeit hat in dieser Kreuzung, aber dann steht da halt kein PKW. Also genau, und teilweise werden auch, wenn halt ja jetzt richtig größere Radfahrstreifen errichtet werden und auch mehrere Parkplätze weggenommen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie von heute auf morgen einfach alles rausgestrichen wird, was natürlich auch, ja, natürlich irgendwie schwierig ist und politisch natürlich auch sehr schwer ist, aber dennoch muss man auch mal sagen, dass die wenigsten Wege sind ja so, also sind nicht die Mehrheit der Wege, die gemacht werden mit dem Auto irgendwie in Städten. Und meistens stehen ja nur die Autos und deswegen glaube ich eher Angebote zum Teilen, das ist halt notwendig. Und halt, ja, genau, bessere Infrastruktur, bessere Kommunikation dahinter.
Jetzt gehen wir vielleicht mal in die Umsetzung rein. Wir haben ja immer das Gefühl, dass es alles wahnsinnig langsam passiert, obwohl ich jetzt aktuell und schon seit einem, ja, so einem guten Jahr und vielleicht auch so in der Corona-Zeit schon losgehend das Gefühl habe, dass doch einiges passiert. Du arbeitest auch mit Kollegen, Kolleginnen aus den Niederlanden zusammen. Du hast an einer belgischen Universität studiert. Wie sind da die länderspezifischen Erfahrungen bei dir? Wie weit sind wir noch verschlossen hier und diesen typischen deutschen Veränderungsresistenz, die wir so in uns tragen? Oder geht die Transformation langsam los hier?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur die Veränderungsresistenz, es ist auch einfach, wie wir Sachen umsetzen. Also es muss bei uns immer so 100% alles durchgeprüft sein. Das letzte Körnchen muss irgendwie auch nochmal angeguckt werden, bevor man dann irgendwas umsetzt. Das hat auch was mit Sicherheit und Haftung zu tun, ohne Frage. Andererseits ist es so, wenn man sagt, okay, ist ja nicht, dass wir irgendwie das als erstes Mal machen, wenn wir wirklich in die Niederlande schauen, die machen das viel pragmatischer. Also die überlegen sich was, setzen es um und dann gucken sie sich, wie es halt aussieht. Und die sagen halt, mit jedem Meter oder jede Person, die mehr Rad fährt, spart dem Staat Gesundheitskosten und sehen das halt so ein bisschen pragmatischer. Und das fehlt uns schon. Und genau, aus Belgien habe ich zwar studiert, hatte es aber jetzt nicht so viele Anknüpfungspunkte, aber ich möchte trotzdem mal ein Beispiel eigentlich aus Belgien mitbringen. Dann in Gent, das fand ich total spannend, die haben 2017 über Nacht, also natürlich war das eine lange Vorplanung, aber tatsächlich über Nacht einfach mal so 6 Zonen in der Stadt geschaffen. Und von heute auf morgen bedeutete das, dass nur jeweils eine Zufahrt in eine Zone gab mit dem PKW. Was natürlich komplett so diese Mobilität sich geändert hat. Und ja, das war natürlich erstmal so ein bisschen schwierig in den ersten Wochen, aber im Endeffekt hat sich das total gut ergeben und 60% mehr Leute haben dann nach ein paar Jahren mit dem Fahrrad gefahren. Und die haben es dann auch so kommuniziert, das kann man auch immer noch sehr schön auf der Internetseite nachlesen, auch auf Englisch, was ich toll finde, dass sie gesagt haben, so naja, wenn dann das Stadtzentrum ist ja trotzdem noch erreichbar und jetzt ist es einfach aufgrund weniger Stau viel besser erreichbar für Personen, die es wirklich brauchen, also Lieferverkehr, vielleicht ältere Personen, Krankenwagen und ja, und das finde ich einfach so von heute auf morgen, finde ich total stark und da tatsächlich das auch ein Effekt ist und dieser Bürgermeister wurde wiedergewählt, also das zeigt ja eigentlich alles.
Ja, aber hat es sicherlich auch Durchhaltewillen, weil ich bin mir sicher, dass am Anfang die Stimmung ganz schön hochgekocht ist. War nicht auch vor kurzem in Brüssel so ein kleiner Aufstand gegen die Verkehrsberuhigung? Also es ist nicht nur in Deutschland, ich glaube, im Grunde sind wir ja schon relativ weit, wenn wir in die USA schauen und vor allem auch in UK schauen. Das ist, wenn wir jetzt hier in Europa bleiben. Ja, wenn jetzt eine Kommune einen ersten Schritt gehen möchte, wo beginnt sie am besten? Was würdest du ihnen empfehlen? Was sollte man als erstes machen?
Ja, also wenn es jetzt darum geht, die gerechte und nachhaltige Mobilität zu fördern, würde ich erstmal sagen, also wir brauchen ja irgendwelche Daten und Grundlagen, um das basierend darauf dann auch Maßnahmen zu empfehlen und sich erstmal auf den Weg zu machen, wenn man noch keine Ziele hat, zu sagen, okay, was sind unsere Ziele? Was sind denn so, wohin möchten wir? Und dann zu schauen, okay, welche Daten sind denn dafür notwendig? Und man kann sich bei den Zielen auch so an den Indikatoren eigentlich von den Sustainable Mobility Plans oder Indicators einfach halten, die sind von der EU und werden auch ja zukünftig wahrscheinlich immer wichtiger. Und dass man erstmal schaut, genau in erster Linie, welche Daten habe ich denn überhaupt, also so einen Datencheck macht. Und dann kommt häufig heraus, dass man eigentlich nicht so genau weiß, warum das eigentlich alles so ist. Also wenn man halt Verkehrszählungen hat, hat man die an bestimmten Stellen, hat man die häufig auch nur für den PKW. Also dass man da einerseits so ein bisschen auch schaut, dass man es für andere Verkehrsträger hat. Andererseits aber auch zu sagen, okay, mach mal erstmal eine Befragung, weil darauf kriegt man auch ganz häufig heraus, so wie ist denn so der Vibe eigentlich in der Stadt. Und genau, und da hat man diese die Umfrage, da hat man bestimmte Daten, die sowieso irgendwo vorliegen und die muss man dann einfach mal alles zusammen quasi auswerten, kann eine Stärken-Schwächen-Analyse machen. Und man kann die auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft machen, mit der Verwaltung, Politik. Also es ist sehr breit gefächert. Und dann halt Maßnahmen vorschlagen, die ich aber auch dann immer empfehlen würde, das auf jeden Fall auch nochmal in so einem Workshop mit Verwaltung oder vielleicht auch Politik nochmal gegen zu checken. Denn es ist super wichtig, die ja in diesem Prozess mitzunehmen, damit dann auch im Endeffekt auch umgesetzt wird und dann auch ja schnell umgesetzt wird.
Klingt überhaupt nicht nach Gent. Klingt nicht nach Übernacht. Wie lange dauert so ein Prozess? Wie lange arbeitet ihr meistens so mit Kommunen zusammen?
Also so ein Prozess würde dauern vermutlich, es kann ein halbes Jahr sein, es kann ein Dreivierteljahr sein. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie viel, welchen Raum man betrachtet. Ne? Also auch auf die Größe der Kommune.
Kann man da nicht zwischenrein so ein Zuckerle streuen, so einen kleinen... zwei, drei Parkplätze schon umfunktionieren zu irgendwas Schönem. Das denke ich mir manchmal, weil ich freue mich wirklich auch jedes Mal über die kleinste Kleinigkeit. Da geht mir mein Herz auf und ich jubel und feiere es total. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt hier ein Basketballfeld, von dem wir sprechen, mitten in München. Aber allein darüber freue ich mich schon. Also ich denke mir manchmal, wenn noch mehr so punktuell so Kleinigkeiten umgesetzt werden würden, und die Menschen sehen würden, was das für eine Lebensqualität bedeutet, was das wirklich in einen auslöst, auch mit als Begegnungsstätte, einfach wenn man vorbeiläuft und sich freut, wenn die Kids draußen spielen, wenn die Menschen dann auf diesen Basketballfeldern in der Größe so zwei, drei Parkplätze sitzen und da ihre Klappstühle anbinden im Sommer, weil sie jeden Tag einfach sich dort treffen in der Nachbarschaft. Lauter so Sachen. Also ich denke mir manchmal, die Stimme, die wir hören, sind meist von Autofahrenden und die sind meist laut. Und so ein bisschen positive Inspiration, das würde ich mir wünschen auf so einem Weg, dass immer so kleine Blümchen hier aufsprießen, da aufsprießen und so der Asphalt vielleicht irgendwie durchbrochen wird.
Total, da gehe ich voll mit. Also genau, wenn es dann halt so ist, dass wir sagen, wir haben so einen Maßnahmenkatalog am Ende, machen wir auch am Anfang immer so, okay, was ist denn kurzfristig umsetzbar? Mhm. Damit man mal sehen kann, damit man sich auch, ja, einerseits so vielleicht für die Personen, die erstmal sagen, so, was ist ja irgendwie komisch, sich dran gewöhnen können. Und die anderen, die sich einfach mal drüber freuen. Deswegen glaube ich, ja, sollte es nie etwas sein von wegen so, das alles jetzt, sondern es ist ganz wichtig auch, und das ist auch häufig die Herausforderung, dann auch eine Priorisierung zu machen, die dann irgendwie auf einen Schema, das irgendwie nachvollziehbar ist, dann auch basiert. Und klar, in diesem Prozess, wenn man halt sagt, man macht noch irgendwie eine Beteiligung und möchte die Person noch mit noch stärker berücksichtigen, kann man ja auch mal so Aktionstage machen und dann genau sowas mit reinbringen. Da bin ich auch immer großer Fan von. Ja,
ja, wir hatten das bei den Kiezblocks. Da hat mir die Ranhilde erzählt, dass ein junger Mann ein Kind aufgemalt hat, was er sich wünschen würde. Und dann hat er gemeint, er könnte ja dann auf so einen verkehrsberuhigten oder verkehrsfreien, autoverkehrsfreien Platz eine Rutsche runterbauen von seinem Wohnzimmer. Lauter so Sachen. Also so ein bisschen inspirieren und kreativ werden. Ja. Wo hast du in den letzten Jahren die meisten Umbrüche oder die stärksten Umbrüche und vielleicht auch Fortschritte gesehen? Vielleicht auch so auf menschlicher Ebene, dass du sagst, es kommt bei der Bevölkerung, merkt man, dass da so ein Aufkeimen ist, Bewusstsein sich verstärkt. Oh Gott, ich bin wirklich total naiv. Oder vielleicht auch in der Verwaltung oder eben, was man draußen schon so sieht.
Es ist sehr mehrschichtig auf deine Frage jetzt gewesen. Also es, glaube ich, gibt so ein bisschen an vielen Orten irgendwie so immer so ein bisschen was. Also es ist ja nicht so, dass man, also viele Leute, die dann auch länger nicht in Berlin waren, waren so, wow, hier, das und das, das gibt's ja jetzt alles, das ist ja wunderbar. Und dann denkst du so, ja, stimmt, okay, ein bisschen was ist dann doch passiert. Ich finde es toll, dass, was ja schon ganz gut ist, dass es, auch wenn die ganzen Stellen nicht so besetzt werden, aber es gibt immer mehr Stellen für den Bereich Mobilität und Verkehr und oder im Klimaschutzbereich, da wird dann auch an die Mobilität gedacht. Und das ist ja schon mal irgendwie so eine Hoffnung, denn klar, auch da braucht es ganz viel Power und dass da was ist. Und das sind dann häufig ja auch Personen, die genau irgendwie so jung sind und vielleicht auch nicht mehr mit diesem Statussymbol im Auto aufgewachsen sind, so die Klimaziele im Hinterkopf haben, eine Gerechtigkeitsgedanke. Also das macht mir auf jeden Fall Hoffnung und es ist genau. Und ich arbeite ja auch häufig auch mit den Menschen zusammen, das ist dann auch irgendwie total toll. Und ja, und was auch noch mehr hängen geblieben ist, wo ich gemerkt habe, okay, das ist dann doch irgendwie so einfach und ich fand es einfach total schön. Ja, ich hatte ja gesagt, wir hatten mit Frauen mal, dass die dann einfach Fahrrad gefahren sind und dann geleitet wurden von anderen Frauen und die sind halt vor 3-4 Monaten sind die noch nicht Fahrrad gefahren und auf einmal konnten sie überall hinfahren und du hast in so einem Abschlussgespräch, es sind so glänzende Augen vor dir und die konnten auf einmal mit ihrer Familie fahren, waren nicht mehr auf Parkplätze angewiesen, also Pkw-Parkplätze nicht mehr angewiesen, nicht mehr auf den Busfahrplan und man hat echt gemerkt, das ist für die so eine Bereicherung auch. Und Und ich glaube, wenn man halt solche Stories halt mehr trägt und auch solche Projekte mehr durchführt, führt es auch dazu, dass ein ganz anderes Bewusstsein auch so in die Personen, die dann auch entscheiden, getragen werden.
Vielleicht auch mit so dreirädrigen Cargo-Bikes, die sicher stehen, wo man viel transportieren kann, wo man schön fahren kann. Das ist natürlich wieder eine Finanzierungsfrage, aber wenn die entweder als Free-Floating-Sharing Flotte dastehen oder auch ausleihbar sind oder zur Verfügung gestellt werden von Kommunen, Städten. Ja.
Ja, oder nicht nur Cargo-Bikes, es können auch ganz normale Dreiräder sein. Also da hatten wir halt auch eine Frau interviewt in einem TU-Projekt, da bin ich jetzt. Die ist einfach stark geh-eingeschränkt und für sie ist das Einfachste, auf dem Fahrrad zu sitzen, weil jeder Schritt ist super, super schmerzhaft. Das war auch einfach nochmal so eye-opening, dass einfach auch, weil viele sagen, ja, die geht eingeschränkt, die brauchen dann irgendwie doch das Auto. Für manche Personen ist tatsächlich das Fahrrad da die bessere Lösung.
Ja. Und da kann sich die Fahrradindustrie ruhig noch ein bisschen breiter aufstellen und ein bisschen breiter denken und nicht so sportzentriert oder stylezentriert, wie sie dann doch manchmal ist. Bleiben wir vielleicht kurz bei der Radinfrastruktur. Was wären da für dich die wichtigsten Tools oder was treibt ihr am meisten voran zur Erhöhung der Sicherheit?
Ja, also wir planen ja nicht direkt. Das wären eher so Empfehlungen, die wir geben würden und würden das dann mit PartnerInnen dann weiter vollziehen. Also für mich sind immer so zwei Punkte so das Wichtigste. Es muss halt irgendwie geschützt sein und intuitiv. Also das bedeutet dann irgendwie, dass ich auch mit Farbe arbeiten und Poller oder Ähnlichen, also alles irgendwie eine Abgrenzung hat vom fließenden Kfz-Verkehr, sodass man sich sicher fühlt, aber dass am besten auch irgendwie so eine Infrastruktur ja immer ähnlich aussieht, also ähnliche Farben hat, weil viele sind ja auch irgendwie total, ja, finde es herausfordernd zu wissen, was sie eigentlich gerade zu tun haben, weil es einfach sehr so ein Museum aus Radinfrastruktur gibt und dann ist es in einer Stadt vielleicht okay, dann ist es auch in einer anderen Stadt, sieht es auch wieder anders aus und genau, so ein bisschen so eine Einheitlichkeit finde ich an sich wichtig, Intuitivität und dann halt diese Abgrenzung und gerne auch, wenn es sich anbietet, durch ja auch eine schöne Umgebung, also dass man auch irgendwas hat vom Radfahren.
Wir hatten in München vor ein paar Jahren die Diskussion, dass es hieß, man könnte nicht alle Fahrradwege rot machen, weil dann würden sich die Autofahrer daran gewöhnen und die Gefahrenstellen nicht mehr wahrnehmen. Das habe ich auch so ein bisschen hinterfragt. Ich habe mir dann überlegt, ob man kleine Kinder, die so mit ihren Warnwesten zur Schule geht, ob man da auch ab und zu sagt, die Kinder dürfen es nicht anziehen, weil sonst gewöhnt man sich ja dran und dann fährt man die Kinder wieder um.
Ja, ist spannend. Ja, häufig haben sie sich ja daran gewöhnt, dass sie sagen, okay, rot, irgendwie so Kreuzungsstellen und dann grün oder blau oder so.
Eine gestalterische, eine optische Gestaltung, das schadet auf jeden Fall keinesfalls. Jetzt wollte ich mit dir auf ein konkretes Beispiel noch eingehen. Wir ratschen viel zu viel. Also ich frage viel zu viel auf gut Deutsch. Aber die Sache, die interessiert mich noch, weil ich glaube, die auch in Deutschland langsam aufkeimt. Und ich habe die in meinem Studiengang. Ich habe so ein kleines Fernprogramm durchgezogen an der Fahrrad-Uni. Und dort ging es auch um die Frage Ampeln oder ampelfrei an Kreuzungen, an gewissen Kreuzungen. Und das war eigentlich ein sehr verwundendes Ergebnis. Und ich glaube, das thematisiert ihr in eurer Arbeit auch.
Genau, also es kommt natürlich auf die Kreuzung an, aber wenn möglich, ist für mich das eher ampelfrei und das quasi als geschützten Kreisverkehr. Also so, dass der halt irgendwie super komfortabel ist und das Rad einfach auch dann Vorrang haben kann. Also das ist natürlich dann irgendwie so ein Benefit an die Radfahrenden und die fühlen sich natürlich auch dort sehr wohl in so einem Kreisverkehr, der einfach wirklich auch geschützt ist, abgesetzt ist, also so laut niederländischem Design durch diese Kreuzung zu fahren.
Und es hieß eben auch, dass der Augenkontakt zwischen den Menschen positiver wirken würde als ein geregeltes Ampelverhalten. Das fand ich ganz interessant. Ja,
ja, und ich meine, die Ampeln ist ja schon so, dass die eingeführt wurden, als wir auf einmal ganz viel Kfz-Verkehr hatten. Als wir ja nicht mehr so gut uns irgendwie ansehen konnten, weil da einfach noch was dazwischen war. Und so ein bisschen zu überlegen, okay, wie kommen wir eigentlich nochmal so dahin, dass wir vielleicht weniger Ampelanlagen haben. Und ja, zu einem Kreuzungsdesign, das halt auch irgendwie abends dann nicht nochmal anders gesteuert werden muss oder kann oder soll oder wie auch immer.
Mich würde ja mal so ein psychologisches oder psychosoziale Studie interessieren, was das Auto mit uns macht im Sinne von Aggressionspotenzial. Wir schimpfen ja wirklich am meisten im Auto. Also auch ich verwende da auch Schimpfwörter, die ich sonst nicht so häufig verwende, eigentlich nie. Und das macht man am Fahrrad, also ich glaube nur vereinzelt. Und es ist ja auch dieses geschützte Raum, da kann ich sagen, was ich will, ohne es tatsächlich zu meinen, hoffentlich. Aber ich glaube, es steigert dennoch unser Aggressionspotenzial. Es ist, versetzt dich in eine Stimmung. Es macht, du lächelst nicht immer, wenn du da rumschimpfst und denkst, ja, ach komm, es war ja jetzt nicht so gemeint und lachst über dich selbst. Und deswegen konnte ich das ganz gut nachvollziehen mit diesem Augenkontakt. Ich glaube, da kann man dann einfach mal zulächeln und hier die Hand reichen und sagen, nee, du vor und.
Ja, total. Ja. Genau, also ich kenne jetzt keine richtige Studie zu dem Stressfaktor. Also ich kann keine zitieren, aber genau, es gibt auf jeden Fall welche, die das auch aufzeigen, dass Autofahren auf jeden Fall viel Stress erzeugt.
Schon, gell? Ja, jetzt wollte ich dich noch zu deiner Aufgabe beim ADFC als fahrradfreundliche Arbeitgeberin befragen. Was machst du dort?
Genau, also ich bin da Beraterin und Auditorin. Das bedeutet, entweder ist es so, dass ein Arbeitgeber, also ein Unternehmen, eine Behörde schon radverkehrsfreundliche Maßnahmen halt umsetzt, laut diesem Programm des ADFCs. Also das kann man sich dann auch alles auf der Seite mal durchlesen. Da gibt es verschiedene Aktionsfelder, in denen man Maßnahmen umsetzen muss, um dann halt zertifiziert werden zu können. Und die sagen dann halt, ja, das haben wir alles gemacht. Die haben dann auch schon so ein Tool ausgefüllt. Und dann gehe ich halt dahin und gucke mir das an, ob das auch wirklich so ist.
Und was sind das für Unternehmen? Wer kommt da auf euch zu? Und werden es mehr?
Sehr unterschiedlich. Genau, ich habe jetzt letztens erst im Bezirk Tempelhof Schöneberg zertifiziert. Das kann aber auch ein Versicherungsunternehmen sein, ein IT-Unternehmen, Gesundheit. Also sehr breit gefasst. Und viele finden einfach das Thema Gesundheit für Mitarbeitende total wichtig. Also dass sie auch wissen, okay, wir sitzen viel zu viel. Das ist eine Möglichkeit, dass die Mitarbeiter einfach, die MitarbeiterInnen dann auch Fahrrad fahren oder halt auch sagen, okay, das ist, wir möchten gerne auch CO2-neutral sein und auf unseren Arbeitswegen als Unternehmen und dass man sich da aufmacht und auch eine Mitarbeitergewinnung tatsächlich. Also hat verschiedene Faktoren, ja, wieder reinspielen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum? Ich glaube, es gibt ja auch diese Verpflichtung der EU ab kommendem Jahr zu einem Nachhaltigkeitsbericht ab einer gewissen Firmengröße. Und da kann ich mir vorstellen, dass das dann auch nochmal so eine Welle auslöst, sich für sowas zu bewerben oder für dieses Programm zu interessieren.
Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Also es ist auch toll, was auch mit kleinen Maßnahmen einfach bewirkt werden kann. Und ja, da gibt es halt teilweise auch so Reparaturstationen, es ist halt eine so eine Maßnahme und dann wird auch direkt erzählt, so ja, die wird das auch ganz viel wahrgenommen. Oder das Fahrradleasing, dass man sich dann doch einfach auch mal ein neues Fahrrad, ein gutes Fahrrad irgendwie einfacher leisten kann.
Ist das Bewusstsein da inzwischen bei den Arbeitnehmerinnen, dass sie so eine Möglichkeit haben, sich ein Fahrrad anzuschaffen über ihren Arbeitgeber beziehungsweise übers Fahrradleasing?
Ja, wenn es das Unternehmen anbietet, dann wissen sie das schon, ja. Also wer, genau, also es kann ja nicht jedes Unternehmen nimmt daran teil.
Aber man kann da auch, glaube ich, anschieben. Also ich habe jetzt in meinem Freundeskreis, habe ich festgestellt, dass es noch viele, viele, viele gar nicht wissen. Und dann auch nachfragen, dann ihren Arbeitgeber aufklären zum Teil und so richtig die Programme dann auch ausgerollt. Also da ist auch noch wahnsinnig viel Potenzial.
Das stimmt, ja. Nee, es ist auch häufig so, dass bei den Unternehmen, die sich dann zertifizieren lassen, häufig auch von der Belegschaft irgendwie so ein Impuls gegeben wurde. Ja. Und also es muss dann auch einen Radverkehrskoordinator halt geben oder Radverkehrsbeauftragte Person. Und nicht immer ist es eine Person, bei der man es vermuten würde, sondern auch eine Person, die einfach Lust auf das Thema hat, super, die das dann halt auf sich nimmt. Genau, also das mache ich einerseits, dann gehe ich da hin und gucke mir das an und schaue, ob das so okay ist. Und wenn ja, dann kriegen sie das Zertifikat und wenn nicht, müssen sie noch ein bisschen nachbessern. Oder aber wenn sie noch nicht so weit sind und erstmal sagen, so, was bedeutet das jetzt hier eigentlich, fahrradfreundliches Unternehmen, keine Ahnung, dann gehe ich da hin und mache einen Workshop und gehe dann quasi in so eine individuelle Beratung rein.
Ja, das ist auch eine 80-Stunden-Woche, habe ich das Gefühl. Caroline, wie sieht denn deine Vision für Fair Spaces in den nächsten 5 Jahren aus?
Ja,
du lässt genau, alles von der KI machen.
Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Ich glaube auch
nicht immer.
Gott sei Dank.
genau, also Vision. Also unsere Vision ist ja, Räume für gerechte und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Und ich glaube, an dieser Vision wird sich auch erstmal in den nächsten 5 Jahren nichts ändern. Und ich glaube, das ist so das horrende Ziel, dem ein bisschen, immer ein Stückchen weit näher zu kommen.
Und ist das auch deine Vision von Stadtmobilität in den kommenden 5 Jahren? Was kannst du dir vorstellen? Was könnte da kommen, schon in den nächsten 5 Jahren?
Ja. Also was ich schon glaube, es kommen wir, dass halt es immer unkomfortabler wird, so kurze Wege mit dem Kfz halt oder mit dem Pkw zu fahren und deswegen dadurch einfach schon einen kleinen Model Shift dann auch haben werden und dadurch aber auch dann mehr Raum für Menschen es gibt. Und ja, meine Vision ist, ich weiß nicht, ob das wirklich machbar ist, aber ich fände es einfach schön, wenn man da anfangen, keine Unfalltoten mehr zu haben in Städten. Was ja häufig dann doch auch Radfahrende und zu Fußgehende sind, aber auch andere oder halt auch außerorts, ne? Das ist ja auch ein ganzes Thema. Und den Punkt der Barrierefreiheit, also der ist in vielen Städten einfach noch nicht da. Und das ist schon etwas, was jetzt einfach, ich glaube auch von der EU-Charta und so verschiedenste einfach jetzt auch kommen muss.
Absolut ausbaufähig, ja. Super. Caroline, vielen Dank für das sehr umfassende und sehr lehrreiche Gespräch. Ich wünsche dir und deinem Team und allen das Allerbeste. Dann haben wir nämlich auch das Allerbeste, nämlich eine schönere Stadt. Je mehr ihr arbeitet, je mehr ihr umtreibt, desto schöner haben wir es. Vielen Dank auch natürlich an alle ZuhörerInnen. Feedback, Gästewünsche etc. wie immer ganz gern an podcast@nimmsrad.de. Bis zum nächsten Mal und nehmt fleißig das Rad.